Bei dem ersten kleinen Vortrag hatte ich über den Körper gesprochen, beim Fasten. Thema Bruder Esel. Sehr belastbar, kann unheimlich viel tragen und ertragen. Auch ein bisschen eingefahren, stur. Aber das haben wir schon mal hinter uns, den auf Spur gebracht zu haben. Körper macht jetzt mit. Fünften Fastentag, da keine Widerstandsphänomene mehr zu erwarten. Er saniert seine Baustellen. Wir müssen uns nicht mal kümmern, es geschieht in dieser Regie des inneren Arztes, der immer Zeit hat und sich so viel Zeit nimmt, wie wir ihm erlauben. Dann beim nächsten Vortrag hatte ich über die Emotionen gesprochen. Auch relativ einfach. Die platzen am liebsten raus. Emotion. Rausbewegung. Wenn wir sie lange nicht gelassen haben, kann sein, kommen sie jetzt raus. Parallel zu dem, wie sich Schicht für Schicht im Körper einer Revision unterzieht, kommen auch Emotionen hoch. Das wird auch bei denen, die jetzt angefangen haben mit dieser Methode, noch der Fall sein. Da wäre am besten, wir beobachten sie einfach. Es gibt eine sehr schöne buddhistische Meditation, Upekka heißt die. Da setzt man sich nur morgens hin, eine halbe Stunde, und beobachtet mal, was so ganz einfach aus uns heraus aufsteigt an Emotionen. Und dass wir was sehen, was hören, was von draußen wahrnehmen, da braucht es nämlich gar keinen Input. Da steigen in uns die erstaunlichsten Dinge hoch. Und in der Regel, wenn wir das nicht merken, projizieren wir die dann auf äußere Umstände und vor allen Dingen auch Menschen. Was viele unserer Probleme wiederum ausmacht. Also einfach Upekka, Gleichmut oder Zeugenbewusstsein. Schau mir an, was da so hochsteigt aus mir. Naja, dann wird es schon drin gewesen sein. Brauche nicht mal analysieren, wo es ursprünglich herkommt. Steigt auf, zieht raus und ich lasse es. Dann kommen wir zur dritten Instanz, das ist der Geist. Der ist schon ungleich aufwendiger anzugehen und ungleich raffinierter. Also, wenn wir den nicht so ein bisschen dämpfen, dann produziert er unheimlich Zettel. Jetzt, wo wir keine Zettel mehr schreiben, macht er aber trotzdem weiter, der sucht sich andere Wege. Das ist dieser ständige Dialog. Dieses ständige, alles zu kommentieren, zu bequatschen. Und auch da ist am einfachsten dieses Zeugenbewusstsein. Immer wenn ich es merke, schaue ich ihm einfach zu, was er so produziert. Und immer wichtig, also mindestens mal so wichtig, dass er selbst es wichtig nehmen kann. Und dann kommen so andere, letztlich auch Widerstandsphänomene, weil er eben so raffiniert ist. Das ist ein ganz luftiges Wesen. Nicht so solide, gediegen, erdig wie der Körper. Oder feurig, schwer kontrollierbar wie die Emotionen. Er ist luftig und raffiniert. Und dann kommen so Fragen, wie darf man denn sowas überhaupt machen in dieser Zeit? Kann man sich lange mit beschäftigen, mit der Frage. Vielleicht steckt einfach nur dahinter, dass ich keine Lust habe, das zu machen. Immerhin den Verdacht mal haben. Weil was täte ich denn sonst in dieser Zeit? Täte ich denn wirklich helfen? Und wo? Gar nicht einfach. Wie überhaupt ganz gut bei dieser Frage, wenn die auftaucht, darf man das tun? Steckt vielleicht dahinter, will ich das überhaupt tun? Es ist ja so ein Exerzitium natürlich gar nicht einfach. Und besonders natürlich für den Geist bedrohlich. Weil wenn es dann gelingt, ist er im wahrsten Sinne des Wortes abgemeldet. Und davor darf man natürlich Angst haben. Also, wenn so ganz wesentliche, wichtige Fragen kommen, einfach auch immer schauen, wenn man schon darüber grübelt, was hat es denn mit mir zu tun? Was ist denn wirklich dahinter? Das ist ja oft nicht besonders erhebend, was man da findet. Meistens nicht. Und manchmal auch erschreckend, wenn man es findet. Aber wenn man es dann gefunden hat, ist auch gut. Wenn man es anerkennen kann, dann ist es fertig. Man kann da unheimlich viel Zeit mit vertun. Das selbst mal erlebt. Ich habe 10 Jahre lang ganz engagiert Kriegsdienst verweigert. Mit ganz hehren Gedanken. Pazifistischen und politischen. Lustigen. Das hätte ich auch so einfach haben können, wenn es mir wirklich darum gegangen wäre. Ich habe da ganz lang gebraucht, immer wieder dasselbe Theater. Die wollten das nicht so annehmen. Und ich habe das gewusst, wenn ich ehrlich bin heute, dass die das nicht annehmen können. Ich habe es extra so gemacht, dass die es nicht annehmen können. Ich habe gesagt, Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr. Ich glaube euch nicht. Ihr wollt euch gar nicht wehren. Ihr habt immer angegriffen. Da mache ich nicht mit. Das hat ihn natürlich geärgert. Und so haben wir uns dann ewig geärgert. Das war eigentlich hinter dem Pazifismus. Aber ganz erschütternd für mich war es dann, wie ich hinter all diesen hehren Gedanken gemerkt habe, der wahre Grund ist eigentlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit 5 anderen Männern und deren unterschiedlichem Fußschweiß 1,5 Jahre ein Zimmer zu teilen. Da halte ich mich ja für viel zu wichtig, zu gut. Was alles. Aber wie mir das dann klar geworden ist, dann war es endlich auch gut, dann war das Theater auch vorbei. Und ich konnte es genau so formulieren, dass die mich, also nicht wollten, ganz froh waren, mich nicht nehmen zu müssen. Das hätte ich schon gleich machen können. Das sind so Spiele vom Intellekt. Jeder hat natürlich seine eigenen. Ihr spielt eure, ich meine. Einfach möglichst so ein Exerzitium hier nutzen, um dem zuzuschauen. Zu sehen, was ist wirklich dahinter. Immer noch eine Ebene dahinter fragen. Das kann man natürlich auch beliebig spielen. Und es macht keinen Sinn, den Geist zu bekämpfen. Ja, sich zu zwingen. Zwang bringt dann wieder andere fatale Elemente ins Spiel. Sondern ganz entspannt, wenn ich merke, er ist schon wieder dran und hat noch ein Argument und noch was, es anzuschauen, was bedeutet es denn wirklich auf dem Hintergrund meines Lebens? Für mich, was will ich denn wirklich? Was rationalisiert er wieder? Kleidet es in Vernunft. Man findet, wenn man dann sucht. Das ist auch ganz witzig. Beschäftigt einen ja. Auch nette Argumente gefunden. Ich glaube, in den 10 Jahren habe ich alle möglichen Argumente aufgetan, die in der deutschen Kulturgeschichte gegen Krieg sprechen. Albert Einstein hatte ich auf meiner Seite, da war das Ego froh. Der hat gesagt, wenn der Mensch als Soldat gedacht gewesen wäre, wäre es nie zur Entwicklung eines Großhirns gekommen. Ein Rückenmark hätte dann völlig ausgereicht. Das hat ihn gefreut, solche Dinge zu spielen. Aber es war natürlich auch nicht zielführend, hat natürlich die noch mehr geärgert. Und sowas passiert natürlich auch auf so einer Ebene von einem Seminar. Der Geist, der Angst haben muss, wenn die das durchhält, könnte es mir irgendwann an den Kragen gehen. Dann lande ich mit in dieser Stille, wo ich nichts mehr zu melden habe. Wo einfach Sein ist. Und da könnte ich vorher doch so wichtige Argumente bringen, um sie oder ihn wieder abzubringen davon. Also wenn sowas kommt, anschauen, in Ruhe betrachten. Dahinter ist garantiert das Ego und es hat garantiert irgendwelche Gründe, irgendwas zu befürchten. Darf's ja. Da schauen wir wiederum zu dabei. Und das Vertragte ist dann noch beim Geist, dass er die Tendenz hat, in der Polarität sich zu verheddern. Oder nur eine Seite zu betrachten. Weil da kann man dann wieder Emotionen dahinter bringen. Und sich einseitig engagieren und sich unheimlich lange beschäftigen. Der Körper macht da einfach mit. Die Basis für die ganzen Emotionen lässt das Herz klopfen, den Schweiß ausbrechen und all das. Der Körper macht einfach mit und der Geist ist schon das Wichtigste. Das haben wir anfangs schon mit einfachen Hypnose-Experimenten so sehr deutlich gesehen. Hypnose-Experimente, die mein ärztliches Weltbild total provoziert haben. Das Schlimmste war folgendes Experiment. Man sagt jemand, der wirklich in tiefen Hypnose zu versetzen ist, er sei durch die Wüste gegangen, lange Zeit, tagelang ohne Wasser. Und bittet ihn dann Urin zu lassen. Macht er, presst ein paar Tropfen dickflüssigen Urin mit hohem spezifischem Gewicht ab. Gleich drauf suggeriert man denn, er hat eine Oase gefunden mit herrlichem, wunderbarem Wasser. Er kann trinken nach Herzenslust, kühles, frisches Wasser. Der trinkt in der Hypnose und den Gedanken. Danach bittet man ihn zum Wasserlassen und er produziert dann 3/4 Liter klaren Urin mit niedrigstem spezifischem Gewicht. Das ist eigentlich nicht vorstellbar von der Leistungsfähigkeit der Niere, so schnell hintereinander. Aber ich habe es ja erlebt. Der Körper macht einfach mit. In einer verblüffenden Weise. Und der Geist, der geht da voran und bestimmt. Und mit seiner Tendenz in der Polarität sich zu verhängen, Schatten zu produzieren, braucht er nie Angst haben, dass es ihn an den Kragen geht. Da kann er immer kämpfen. Tun. Also könnte man natürlich auch noch diesen Weg nehmen, der in der Zen-Tradition auch bekannt ist, dass man den Geist bearbeitet. Das ist die Frage, könnte ich nicht lieber einen Koan benutzen? Ja, kann ich schon. Gehört nicht zu unserem Muster jetzt hier. Aber gibt auch diese Tradition. Da wird man den Geist mit unmöglichen Aufgaben traktieren. Versuch zum Beispiel das Klatschen der einen Hand zu hören. Geht natürlich nicht. Da steht er dann an mit seinen rationalen Möglichkeiten. Und die Hoffnung ist, dass er irgendwann vor lauter Rätseln und Grübeln diese Ebene transzendiert und auch in diese Ebene des Seins, Zen, eintritt. Wir können es natürlich auch dadurch machen, dass wir Probleme durchdenken. Das ist vielleicht für den Westen die bekannteste, vertrauteste Methode. Aber auch dann würde ich wirklich schauen, dass man, wenn schon konsequent denkt, wirklich ganzheitlich, ja, nicht nur eine Ursache, alle 4 Ursachen nach Aristoteles ins Spiel bringt. Nicht nur, wo kommt es her, auch wo zielt es hin? In welchem Muster findet es denn statt? Was ist die materielle Basis? Und dann komme ich gar nicht zu so einseitigen Dingen, wie wir sie jetzt erleben. Was ist so schrecklich daran, dass es uns so polarisiert jetzt? Da Tatsächlich ist es ja so, Länder wie Deutschland, Österreich, da polarisiert sich die Bevölkerung total. Wir erleben das ja hier sehr nahe. Demonstrieren Hunderte von aufgebrachten Leuten gegen die Fremden, für ihren Fremdenhass. Auf der anderen Seite helfen viele, viele Hundert, irgendwie deren Not zu lindern. Und die beiden Gruppen sind sich nicht freundlich gesonnen natürlich. Es sind einfach zwei Pole in der Polarität. Und wenn wir das so ein bisschen durchspielen, dann kann man auch wieder eine Mitte dazu finden. Auf der einen Seite, nehmen wir mal diesen fremden Hass, fremden Feindlichkeit. Woher kann er denn kommen? Na, denjenigen, die das betreiben, denen muss viel fremd sein in sich, von sich. Wahrscheinlich sind sie nicht zu Hause in ihrem Körper. Wahrscheinlich auch nicht zu Hause in ihrer Mietwohnung. Gehört ihnen nicht. Wahrscheinlich fühlen sie sich fremd in ihrer Beziehung. Die Seele fühlt sich fremd im Körperhaus. Sie fühlen sich wahrscheinlich auch fremd, weil sie keinen Beruf haben, sondern einen Job, der ihnen nicht am Herzen liegt, den sie machen, um das Geld für die Wohnung, die sie nicht mögen, zu verdienen. In einer Kultur leben, die ihnen fremd geblieben ist, deren Schätze sie gar nicht kennen. Und das sind dann ausgerechnet die, die fürchten um die christliche Kultur. Da wäre es einfachst, mal anzufangen mit der christlichen Kultur. Es einfach mal mit Leben zu füllen. Die sich jetzt so fürchten, die haben ja gar keine christliche Kultur. Die haben ja überhaupt nichts zu verlieren. Das sind ja die anderen, die helfen. Die fürchten sich aber gar nicht so. Weil ihnen die christliche Kultur natürlich gar nicht so fremd ist. Also wir können es natürlich immer auf diesen Ebenen so anschauen. Aber wir können es noch anders anschauen. Wir können schauen, was steht denn gegenüber von der Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass. Die Fremdenfreundlichkeit. Statt Verschlossenheit und Grenzen bauen, öffnen, alle Grenzen einreißen. Alles reinlassen. Na wundervoll. Da fragt man sich, warum hat der Körper eine Haut, eine Grenze? Offensichtlich braucht er das. Hätte er gar keine Grenzen, was man bei Verbrennungen ja erleben kann, kann er nicht leben. Also körperlich brauchen wir eine gewisse Abgrenzung. Und was passiert denn, wenn die Grenzen ganz weggehen, psychisch? Na, bei den meisten Menschen passiert da nicht Erleuchtung, sondern Psychose. Diese Grenzenlosigkeit ertragen wir meistens gar nicht. Alles reinlassen. Verlieren wir uns. Und da kommt ja auch die Angst her. Die könnte man auch verstehen. Also diese Menschen haben Angst. Und Angst ist enge. Die wollen es ein bisschen enger. Brauchen das noch ein bisschen enger. Könnte man auch verstehen. Man braucht die Hasser also gar nicht hassen. Wenn wir diesen Pol anschauen, diese grenzenlose Offenheit, dann gibt es ja diese wunderbare Ebene, so im spirituellen Sinne. Aber es gibt natürlich auch diese zu frühe, zu schnelle, die dann nicht in die Erleuchtung mündet, sondern in den Wahn, wo man sich gar nicht mehr abgrenzen kann, wo man verloren geht. Ist dann wieder der Schatten davon. Wenn einem alles dann fremd ist, sich gar nicht mehr vertraut fühlen kann, nicht mehr zu Hause fühlen kann, das glaube ich ist die Angst dieser Menschen. Also, gar nicht so schlecht, sich hier mal auf seine Grenzen zu besinnen. Wo sind denn meine? Wie weit kann ich die denn überhaupt öffnen? Was kann ich denn annehmen? Oder wären plötzlich hier schon ganz kleine Dinge so überwichtig, weil sie mit Grenzen zu tun haben, mit Ego. Also wollen wir davon wieder das Gegenteil von der Verlorenheit, der Auflösung, des Zerschwimmens, Verfließens. Da brauchen wir wieder Struktur, eine gewisse Klarheit. gegenüber steht dann wieder die Enge. Das ist dasselbe Prinzip, sagt man. Wir könnten das ganz gut verstehen, selbst wenn wir so viel rätseln, dass so lange Zettel dabei rauskommen, geradezu Essays. Dann kommt noch dazu bei all dem, um das gar nicht zu fördern, wir wissen es nie, was wichtiger ist. Ich habe einen Freund gehabt, der hat sich mal ganz anders entschieden. Über 40 Jahren, im Ashram zu bleiben und jeden Tag Minimum 6 Stunden zu meditieren und ansonsten so eine kontemplative Arbeit zu verrichten. So hat er sein Leben lang gemacht. Jetzt ist er gegangen. Ein Jahr nach seinem Meister ist er einfach gegangen. Und die haben in all diesen 40 Jahren immer wieder, wo immer Krise war, wirklich was gemacht, nämlich meditiert. Die haben in Korea meditiert, an dieser entmilitarisierten Zone. Die haben 89 an der deutschen Zonengrenze meditiert. Die haben ihre ganze Energie da reingesteckt, wo immer Krise ist, in Irland, na, Grenze Nordirland, Irland. Sich da irgendwo günstig mit Privathäusern einzumieten. Im Keller zu sitzen oder wo immer, zu meditieren, um das Gleichgewicht zu halten. Am Anfang fand er das ein bisschen einfachen Vorwand für seine Lust zu meditieren. Ich hatte nämlich auch große Lust gehabt, einfach im Ashram zu bleiben und nur noch zu meditieren. Aber dann so über die Jahre und Jahrzehnte habe ich schon gemerkt und das auch gern unterstützt, dass die vielleicht die wichtigere Arbeit leisten. Wir wissen es nicht. Das sind ein paar Tausend, im Wesentlichen Deutsche, Deutschsprechende. Die machen noch gar keinen Wirbel daraus. Das gehört nicht zu ihrem System. Die sitzen da einfach in tiefer Ruhe und versuchen über so eine Gehirnwellentheorie zu bestätigen, dass wenn nur ein kleiner Teil die Ordnung, die Ruhe, die Balance bewahrt, dass es dann abfärbt auf die Friedfertigkeit der anderen, der Kämpfer, der Macher, der Hasser. Also wir können es nicht wissen, ob nicht vielleicht das sogar die wichtigere Ebene ist. Manchmal scheint es ja so. Gibt es über die Jahre hier, wir machen das ja auch schon, nicht ganz, aber bald einmal 4 Jahrzehnte, gibt uns beeindruckende Geschichten, wo jemand hierher kommt aus einem Wahnsinnsstress zu Hause. Die Dinge in der Firma kaum noch auf die Reihe kriegt. Sich erst im letzten Moment abseilt, hier zu spät ankommt und völlig geizt. Und da er nichts versteht von seinen Problemen in seiner Firma, kann ihm immer dasselbe sagen. Jetzt einfach hier ankommen. Nur Atem beobachten. Alles andere einfach lassen. Loslassen. Nicht mehr anrufen, einfach mehr sein lassen. Und verblüffend häufig kommt dann nochmal nach Ende des Kurses eine Nachricht, es hat sich tatsächlich geklärt, während ich weg war. Es hat sich ganz gut gelöst. Habe ich schon oft miterleben dürfen, so am Rande eben. Könnte man noch ewig drüber reden, über den Geist. Der Versuchung widerstehe ich jetzt. Er ist nicht dabei. Beobachten wir das Beste, was er so spielt. Und das ist wirklich ein Gegner, wenn man so sehen will. Einer, der sich lohnt, den es bewusst anzunehmen, ohne Feindschaft. Eine wunderbare Aufgabe ist die Aufgabe eigentlich, mit ihm zu sein. Und jetzt machen wir den Raum wieder frei, so so wie wir versuchen, den Geist ja auch immer frei zu machen, bewusst.